Herr Hüttmann, Thema unseres heutigen Gesprächs ist die westdeutsche Forschung über die DDR. Diese Forschung hat sich seit Kriegsende als eigenständiges Segment entwickelt und unterlag vor dem Hintergrund der großen Blockkonfrontation verschiedenen politischen Konjunkturen. Sie hat zahlreiche Forschungseinrichtungen, Periodika, Publikationen hervorgebracht und ist mit einer Reihe bekannter Namen verbunden. Lässt sich eigentlich ein genaues Datum oder eine einzelne Arbeit anführen, mit der diese DDR-Forschung begonnen hat? Gibt es so etwas wie einen benennbaren Einstieg?
Also prinzipiell kann man sagen, dass eigentlich bereits ab 1946, 1947 Juristen, Ökonomen, zum Teil auch Erziehungs- und andere Sozialwissenschaftler damit begonnen haben, die neuen Entwicklungen in der SBZ zu analysieren. Das waren zunächst private Kreise, in denen besonders Themen von Interesse waren, wie etwa die Wirtschaftsdemontage in der sowjetischen Besatzungszone oder aber die Einführung der sozialistischen Planwirtschaft, die von Anfang an beobachtet wurde. Auf die Frage nach einem speziellen Dokument, gibt es so etwas wie ein Dokument, von dem ich den Eindruck habe, das könnte man als so eine Art Gründungsurkunde oder so der westdeutschen DDR-Forschung bezeichnen. Das ist eine große Expertise über die Wirtschaftsdemontage in der sowjetischen Besatzungszone. Der Autor ist uns bis heute unbekannt geblieben. Er war damals anonym. Es muss jemand gewesen sein, der selbst intime Kenntnisse hatte von den wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Entwicklungen in der sowjetischen Besatzungszone. Und die Ergebnisse, die dieser Autor präsentiert hat, sind doch ziemlich bezeichnend und sehr interessant.
Dass man sich bereits so früh auf die SBZ bzw. DDR als Forschungsobjekt eingelassen hat, wie Sie das jetzt geschildert haben, das spricht ja eigentlich dafür, dass auch die Einschätzung bestand, dass die Existenz dieses zweiten deutschen Staates zumindest von einiger Dauer sein würde. Von welcher potenziellen Lebenszeit der DDR ist denn die frühe Forschung ausgegangen?
Ja, also die große Expertise, von der ich eben gesprochen habe, die im Sommer 1949 veröffentlicht wurde, ist zu einem ganz, ganz interessanten Ergebnis gekommen. Das Ergebnis bestand darin, dass eine Konsolidierung der Entwicklung in den Westzonen bzw. in der soeben gegründeten Bundesrepublik den Vorrang vor einer Wiedervereinigung hat. Das heißt, das Vorurteil, das wir lange Zeit auch in der Forschung über den Kalten Krieg hatten, dass also eigentlich die SBZ und die DDR nur so eine Art flüchtiges Gebilde gewesen sei, irrelevant, ohne Zukunft, muss revidiert werden. Die Tatsache, dass viele, viele Beobachter von Anfang an der sowjetischen Besatzungszone eine echte Stabilitätschance gegeben haben, muss besonders herausgestellt werden, denke ich.
Welches Selbstverständnis der Forscher ist denn vor diesem Hintergrund, den Sie jetzt geschildert haben, prägend für diese ersten Jahre?
Also es ist eine Mischung. Es ist einerseits ein Standpunkt, der durchaus Anklage beinhaltete, andererseits ein Fokus, der sehr, sehr stark auf Sachlichkeit, auf funktionelle Analysen gerichtet ist. Das wirkliche Interesse, wie kann sozusagen das, was dort in der SBZ-DDR im Entstehen ist, tatsächlich beobachtet werden, mit welchen methodischen, theoretischen Instrumentarien, also sozusagen diese doppelte Bewegung, einerseits klare Begrifflichkeiten, die DDR als totalitärer Staat selbstverständlich, aber eben auch die Zweifel daran, ob dort, was sich dort entwickelt, nicht auch etwas Neues beinhaltet, ob es sich nicht auch um ein dynamisches System handelt, also kein nur statisches, totalitäres System.
Ich finde es auffällig, dass in Charakterisierungen dieser ersten Phase immer wieder das Stichwort von der Wiedervereinigungsforschung fällt. Welche Deutungen des anderen deutschen Staates sind damit verbunden und welche praktischen Fragen stellten sich die Forscher denn für den Fall, dass die Politik tatsächlich eine Wiedervereinigung erreicht hätte?
Das stimmt zunächst erstmal. Also die Wiedervereinigungsforschung und Wiedervereinigungswissenschaft als Kennzeichen der frühen DDR-Forschung ist uns wohl vertraut. Aber auch hier muss man eine Einschränkung machen. Das auf die Wiedervereinigung fokussierte Forschen war einerseits typisch, aber es ist nicht ausreichend, um diese frühe DDR-Forschung zu charakterisieren. Man kann einerseits sagen, Peter Bender hat das mal so wunderbar formuliert, dass für die Deutschen nach dem Krieg die deutsche Frage keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit war, dass also der Wunsch nach einer Vereinigung beider nun getrennter deutscher Staaten eindeutig war. Und andererseits aber auch deutlich geworden war, dass eine baldige Wiedervereinigung zunehmend immer unrealistischer wird. Das heißt also, dass die Institution, die explizit gegründet wurde im Jahr 1952, um Empfehlungen für die Wiedervereinigung auszuarbeiten und an die Bundesregierung zu übermitteln, das war der Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung beim Gesamtdeutschen Ministerium, dass diese Empfehlung, die der Forschungsbeirat zum ersten Mal 1954, zum letzten Mal in seinem fünften Tätigkeitsbericht im Jahre 1969 entworfen hat, dass diese Empfehlung nicht auf großes Interesse gestoßen ist. Es stand sozusagen die Realpolitik der Regierung Adenauer schon diesen Vorhaben eines Forschungsbeirates, der die Bundesregierung berät, wie mit einer Vereinigung deutschen Staaten umzugehen wäre, schon wichtige Dinge entgegen. Also es wurde zunehmend unrealistischer. Die wichtige Funktion, die insbesondere der Forscherkreis des Forschungsbeirates in den Anfangsjahren hatte, nahm zunehmend ab, muss man sagen. Aber hochinteressant, man lese heute einmal die frühen Analysen des Forschungsbeirates in den Tätigkeitsberichten und man kann viele, viele empirische, wichtige Daten, Begrifflichkeiten finden, die heute eigentlich auch noch stimmen.
Ich möchte noch mal bei den Forschern selber einen Moment bleiben. Wenn man sich die Biografien der ersten Forschergeneration anschaut, dann wird man feststellen, dass viele von ihnen eben nicht von einer abstrakten Position aus argumentieren, sondern von der Entwicklung der deutschen Geschichte ja politisch unmittelbar betroffen sind, also auch als Betroffene schreiben. Welche biografischen Hintergründe sind dann typisch für den Weg in die DDR-Forschung?
Also es gibt eine Reihe von Journalisten, Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen, Soziologen und Politikwissenschaftlern, die in der DDR bis in die 50er Jahre gelebt haben und anfänglich der SED anhingen und aber frühzeitig eben mit der SED in Konflikt gegangen sind und in der Bundesrepublik, wie etwa wenn man an Hermann Weber, den Begründer der zeithistorischen DDR-Forschung, später an der Universität Mannheim als Professor tätig, wenn man an dessen Biografie denkt, der sozusagen anfänglich der SED anhing und dann als demokratischer Sozialist in der Bundesrepublik so ein bisschen zwischen den Stühlen des Kalten Krieges saß. Das galt auch für Akteure an den Universitäten, denkt man etwa an Otto Stammer, auch er ehemaliges SED-Mitglied, der einen sehr, sehr kritischen Blick auf die SED auch in seinen Forschungen weitergetragen hat. Es gab auch noch ganz andere Betroffenheiten auf diesem Feld. Es gab zum Beispiel auch eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen, die auch unter bestimmten Bedingungen der NS-Expansions- und auch Vernichtungspolitik Vorschub geleistet hatten vor 1945 und deren forscherisches Interesse sich sozusagen auf Osteuropa seit langer Zeit bezogen hatte, die aber auch zum Teil sich sehr schnell anpassten mit den neuen demokratischen Entwicklungen und eben auch wirklich Demokraten geworden sind, aber eben auch eine Expertise aus der Zeit des Nationalsozialismus weiterverwendet hatten. Auch das muss man sagen. Es gab dann noch einen dritten Betroffenheitshintergrund, den ich ebenfalls nennen möchte. Das sind diejenigen, die nun also wirklich ganz heftig mit den Repressionsinstrumenten des SED-Regimes sehr frühzeitig in Verbindung gekommen sind. Ich denke an Karl Wilhelm Fricke, der also als 16-Jähriger 1946 miterleben musste, wie sein Vater inhaftiert wurde. Also es gab einen breiten Erfahrungshintergrund. Es waren häufig sehr, sehr negative Erfahrungen, die die Forscher gemacht hatten und die als Ressource in den Forschungsprozess aber immer wieder Eingang gefunden haben.
Gelingt es den Forschern denn bei dem Betroffenheitshintergrund, den Sie jetzt geschildert haben, ihren eigenen normativen Standpunkt im Rahmen ihrer Wissenschaft zu reflektieren?
Das ist ein hochinteressanter Punkt. Der hat die DDR-Forschung lange, lange Zeit begleitet, weil diese Betroffenheit vieler Protagonisten des Forscherfeldes als Nachteil gesehen wurde. Ihnen wurde gerade Wissenschaftlichkeit abgesprochen, weil sie ja eben ihre subjektiven Erfahrungen, ihre Emotionen mit in den Forschungsprozess mit einbringen mussten. Und dann wurde eben immer von den etablierten Disziplinen lange Zeit gesagt, die DDR-Forschung, der fehlt es generell an Wissenschaftlichkeit. Ich würde hingegen sagen, dass die Geschichte der DDR-Forschung zeigt, dass die subjektive Betroffenheit der Akteure ein wichtiges Potenzial für kenntnisreiche und auch objektive Analyse war. Das hing vor allen Dingen auch damit zusammen, dass die SED-Informationspolitik ja systematisch verzerrt war Und das musste von Forschern dechiffriert werden, die diese Sprache der SED auch selbst kennengelernt hatten. Und insofern war die Betroffenheit und die Anforderung, sich zu verwissenschaftlichen, konstitutiv für das Forschungsfeld. Und alleine das Beispiel von Carl Wilhelm Fricke, auf den wir wahrscheinlich noch ausführlicher zu sprechen kommen werden, zeigt, wie stark auch seine intime Kenntnis dessen, dass er selber Opfer des Ministeriums für Staatssicherheit geworden war, ihn nicht davon abgehalten haben, sehr sachliche Analysen vor 1989 zum Thema vorzulegen.
Wenn man sich die Chronologie des Kalten Krieges vergegenwärtigt, dann gibt es ja in den 50er Jahren eine ganze Reihe sehr markanter Daten. Dazu zählt der Beginn des Koreakrieges als erster, ja quasi heißer Krieg im Juni 1950, dann der Beginn der Volkserhebung in der DDR am 17. Juni 1953, dann der Polenaufstand, der Ungarnaufstand 1956, gehen davon eigentlich unmittelbare Impulse auf die Forschung aus.
Es gibt einen Bezug zu diesen unmittelbaren Ereignissen auch in der Forschung, aber das für mich Überraschende und Interessante bei meinen eigenen Recherchen zu dem Thema war, dass sie eigentlich nicht besonders stark ereignisgebunden ist, sondern stärker auf die systematische Durchdringung des Forschungsgegenstands gebunden ist. Das lässt sich an einem sehr frühen Aufsatz von Otto Stammer, Ernst Richard und Max Gustav Lange von 1953 zum Problem über die neue Intelligenz in der sowjetischen Besatzungszone, so sein Titel, sehr gut zeigen. Sie stellten dort nämlich die Frage, wie schafft es eigentlich der kleine Apparat des SED-Zentralkomitees, etwa 500 Leute vielleicht, wenn man sie alle zusammenzählt, praktisch die gesamte Bevölkerung von 17,5 Millionen die gewünschten politischen Konturen zu geben? Wie schaffen sie es, ihre totalitären Herrschaftsansprüche tatsächlich durchzusetzen? Welche Gruppen versuchen sich vielleicht diesen Herrschaftsansprüchen zu entziehen? Auffällig ist für diesen frühen Forschungsansatz die Differenziertheit, weil auch die Menschen und ihr Mitmachen, die Manipulation und Repression gegenüber Menschen in den Blick kommen, aber eben auch Elemente der Freiwilligkeit, eben des Mitmachens in einer Diktatur in den Blick kommen. Und eine große Pionierstudie ist meines Erachtens das Buch von Max Gustav Lange über den totalitären Staat bzw. die totalitäre Erziehung in der SBZ-DDR, wo Max Gustav Lange am Anfang seines Buches 1955 erschien, eine große Typologie von Verhaltensweisen in der Diktatur öffnet. Und mit dieser Typologie analysiert er die unterschiedlichen erziehungsrelevanten Institutionen in der SBZ, also vor allen Dingen die FDJ, aber eben auch die Schule. Und Max Gustav Lange sieht so unterschiedliche Typen wie romantische Fanatiker. Er sieht den überzeugten stalinistischen Funktionär, er sieht opportunistische Karrieristen, er sieht natürlich auch Leute, die äußerlich mitmachen und so tun, als wenn sie gleichgeschaltet sind, die jedoch im Geheim oppositionelles Handeln vorantreiben. Und diese Typologie ist für meinen Begriff etwas, womit man auch heute ist das Thema Herrschaft und Alltag in der DDR-Forschung ein großes, großes Thema, etwas, an das man anknüpfen müsste und das aber mittlerweile tatsächlich in Vergessenheit geraten ist. Übrigens auch, weil dieser ganzen Literatur eben das doch sehr negative Rubrum übersteht, nämlich kalte Kriegsliteratur zu sein.
Ja, auf den Aspekt Herrschaft und Alltag, da werden wir vielleicht etwas später nochmal zurückkommen. Wir haben bisher ja vor allen Dingen über diese frühe Zeit der DDR-Forschung gesprochen. Bis zum Mauerbau, also bis 1961, haben ja meist auf illegalem Weg durchgeführte Meinungsumfragen, Interviews oder auch andere Erkundungen eine ganze Vielzahl von inoffiziellen Informationen über die DDR zutage gefördert. Ab 1961 musste sich die Forschung dann damit begnügen, das begrenzte Quellenmaterial auszuwerten, an das man jetzt noch herankam. Ist diese neue Quellenlage der Grund dafür, dass sich ab den 60er Jahren die Ausrichtung der Forschung schrittweise ändert? Oder würden Sie dafür eher die Veränderung im politischen Raum verantwortlich machen?
Also beide Punkte, die Sie genannt haben, sind sehr wichtig, denke ich. Es kommen aber noch andere wichtige Gründe hinzu. Es hatte zum Beispiel auch methodisch-theoretische Gründe. Die DDR-Forschung sah sich gezwungen, sich zu verwissenschaftlichen, sich zu etablieren an den Universitäten. Das bedeutet, es brauchte Leute in der DDR-Forschung, die tatsächlich auch als Professoren wirken können und die dann zum Beispiel auch Doktorarbeiten anregen können. Und das heißt, es gab auch wissenschaftsimmanente Gründe, genauso wie die Anlehnung an auch methodisch-theoretische Diskussionen der internationalen Sozialwissenschaften. Hierfür steht geradezu paradigmatisch Peter Christian Lutz, also der erste DDR-Forscher, dem es gelang, überhaupt eine Habilitation zum Thema anzufertigen. Sein legendäres Buch Parteielite im Wandel, bis heute auch noch recht kontrovers beurteilt und unterschiedlich beurteilt. Das war sozusagen die erste Habilitation, die dann auch übrigens bald ins Englische übersetzt wurde und damit dann auch tatsächlich zum ersten Mal internationale Reichweite in diese DDR-Forschung hineinkam. Ganz wichtig ist auch ein vierter, anderer, weiterer Punkt, nämlich, dass eine neue Forschergeneration in das Feld kam. Das waren junge Forscher, die auch vor dem Mauerbau in die Bundesrepublik gekommen sind und die dann Anfang der 60er Jahre ihr Studium aufgenommen haben. Und die zum Teil auch etwas versucht haben, dazu beizutragen, dass also das, was sie bei der früheren Generation dann doch eben in den Begrifflichkeiten, in den Beurteilungen der DDR als zu hart, zum Teil eben auch als kalten Krieg verstanden haben, etwas, wie sie sagten, zu versachlichen und zu verwissenschaftlichen.
Ging die neue Ostpolitik der Bundesregierung denn der Forschung voraus oder hatte die DDR-Forschung bereits Untersuchungen und Ergebnisse in der Schublade, auf die die neue Ostpolitik dann unmittelbar zurückgreifen konnte?
Ja, das ist nun wirklich ein ganz faszinierender Punkt, weil der DDR-Forschung häufig vorgeworfen wurde, dass sie mehr oder weniger nur die willigen Vollstrecker der Entspannungspolitik gewesen seien. Ich habe das jetzt ein bisschen überzogen, aber es war sozusagen wirklich häufig schon dieser Vorwurf zu hören. Und das Interessante ist, dass wenn man sich die DDR-Forschung in der alten Bundesrepublik näher anschaut, dass man zeigen kann, selbstverständlich, wie jede sozialwissenschaftliche Forschung, ist sie auch immer abhängig vom politischen Zeitgeist. Aber die DDR-Forschung hatte bereits in den 50er Jahren Ansätze in der Forschung, für die man so etwas wie einen Begriff finden könnte, der in so eine Richtung geht, wissenschaftliche Ostpolitik. Und zwar bereits in den 50er Jahren. Und es gab also sehr frühzeitig einen großen Fokus der Forschung auf die politische Elite. Das hatte dann einen starken politikberatenden Anteil, weil eben Personen gesucht wurden, mit denen man besonders gut ins Gespräch kommen könnte. Ernst Richard, ein wichtiger Forscher, hat ein Buch geschrieben 1971, die DDR-Elite oder unsere Partner von morgen. Das war mehr oder weniger schon das Fazit seiner Forschungsanstrengung seit den 50er Jahren. Aber es gab längst in der Forschung, kann man Ihre Frage beantworten, Thesen, wissenschaftliche Ansätze, die gut zur neuen Ostpolitik fanden, bevor diese überhaupt politisch erfunden war.
Herr Hüttmann, Sie hatten ja zu Beginn des Gesprächs schon mal die Frage der Alltagsgeschichtsschreibung angesprochen. Ich möchte da jetzt noch mal drauf zurückkommen. 1991 kommt Lutz Niethammer, der zu diesem Zeitpunkt ein 4 Jahre zuvor begonnenes, empirisches und auf lebensgeschichtlichen Interviews basierendes Forschungsprojekt in und über die DDR abgeschlossen hatte, zu der Einschätzung, die DDR-Forschung sei den Alltags- und Lebenswelten der Menschen eigentümlich entfremdet gewesen und geblieben. Hatten die DDR-Forscher bei ihrer Orientierung auf gesellschaftliche Steuerungsprobleme der SED-Diktatur die Lebenslagen der Beherrschten vielleicht aus dem Blick verloren?
Ich denke, man kann Lutz Niethammer an dieser Stelle auf jeden Fall zustimmen, allerdings mit einer Einschränkung. Es stimmt insoweit, als dass die wichtigen Fragen der 50er Jahre, wo also wirklich der Bezug zur Frage, wie Menschen sich in der SBZ verhalten und wie sie ihren Alltag unter diesen, ja, sich revolutionär verändernden Bedingungen organisieren, in den 50er Jahren im Fokus stand und dann zunehmend verdrängt wurde zugunsten Fragen der politischen Elite, zu Fragen der industriegesellschaftlichen Anforderungen und des Wandels in der DDR. Andererseits muss man auch sagen, dass sich die DDR-Forschung eben auch noch in den 80er Jahren etwa weiterentwickelt hat. Es gab so etwas wie eine Kultursoziologie innerhalb der DDR-Forschung. Es gab eine Bildungssoziologie. Sehr überzeugend aus heutiger Sicht auch kann man nachverfolgen, wie die westdeutsche DDR-Forschung etwa die Entfremdung von Führung und Gesellschaft über die Rekonstruktion empirischer Daten gezeigt hat, also die Tatsache, dass die Anfangsjahre des Mitmachens in der DDR längst Vergangenheit geworden war, dass also die SED-Machtklicke doch sehr entfremdet von den Menschen war und dass es aber eben unheimlich schwierig war, von Westdeutschland aus tatsächlich etwas über den Alltag der Menschen zu erfahren. Und dort, wo das versucht wurde im Bereich der Publizistik, muss man sagen, wenn Forscher oder Publizisten, Journalisten aus dem Westen in die DDR gekommen sind, um auch das Alltagsleben zu beobachten, dann waren das Beobachtungen, die in hohem Maße vom MFS gesteuert wurden. Mhm. Das waren zum Teil vorbereitete Gespräche, die dann wiederum von den Westjournalisten, zum Teil auch von Forschern aufgeschrieben wurden, dokumentiert wurden. Und die aber eine stärkere Quellenkritik hätte man vielleicht vornehmen müssen, muss man sagen, dass also es unheimlich schwierig war, da wirklich valide Äußerungen oder Aussagen über den Alltag zu bekommen. Und insofern halte ich diese Kritik für zutreffend, aber eben auch nicht weiter verwunderlich, denn über den Alltag konnten die Forscher der ersten Generation eben wesentlich leichter schreiben als die späteren Forschergenerationen.
Auffällig erscheint mir auch, dass im Zuge der Ausdifferenzierung der DDR-Forschung seit den 60er Jahren einige Themen dennoch kaum weiterverfolgt wurden. Und dazu zählt zum Beispiel die Beschäftigung mit dem von Ihnen jetzt gerade angesprochenen Ministerium für Staatssicherheit, dem MFS. Welche Gründe gibt es denn dafür eigentlich?
Ja, es gab eine Vielzahl von Gründen dafür. Erster Grund ist, im Zuge der Entspannungspolitik war es in der Tat nicht politisch opportun, auf die schlimmen Menschenrechtsverletzungen in der DDR hinzuweisen, auf das Wirken der Staatssicherheit bei der Diktaturdurchsetzung. Es gab auch so etwas wie eine Delegation des Problems auf bestimmte Forscher. Das ist nämlich ganz wichtig bei diesem Thema. Es gab nämlich eine Ausnahmeerscheinung der DDR-Forschung, muss man sagen. Karl Wilhelm Fricke, meine ich, den schon erwähnten. Der hat nun wirklich über Jahrzehnte politische Repression, politische Justiz in der DDR zu seinem Lebensthema gemacht. Als Journalist, muss man sagen, er gehörte im engeren Sinne ja nicht zum Forscherkreis, sondern war ab 1970 festangestellter Redakteur des Deutschlandfunks und hat also Standardwerke zu dem Thema vorgelegt. Es gibt eine Menge Gründe, warum das Thema nicht wichtig genommen wurde. Allerdings sollte man sich davor hüten, deshalb zu sagen, dass die DDR-Forschung insgesamt in irgendeiner Weise zu weichzeichnerisch war. Also jemand wie Peter Christian Lutz, der in vielen, vielen Texten nicht so eine starke Betonung auf die Repressionsorgane gelegt hat, hat die DDR ebenso abgelehnt wie Karl Wilhelm Fricke. Also Schönfärberei und Weichzeichnerei sind harte Vorwürfe, die auch auf diese Phase der DDR-Forschung aus meiner Sicht in dieser Allgemeinheit nicht zutreffen.
Bleiben wir noch mal einen kurzen Moment bei Karl Wilhelm Fricke. Sie hatten ja schon gesagt, Redakteur des Deutschlandfunks, deshalb findet sich im Deutschlandfunkarchiv natürlich auch eine ganze Menge Material. Vielleicht spielen wir bei dieser Gelegenheit mal einen kurzen Beitrag ein aus dem Jahr 1969. Da ist Fricke selber zu hören, wie er über seine Entführung durch die Stasi aus West-Berlin berichtet.
Ich folgte damals einem Mann namens Kurt Rittwagen in eine Wohnung in Schöneberg, wo er mir ein für mich aus Ost-Berlin beschafftes Buch übergeben wollte. Und zwar ein Buch, zu dem ich für eine Kölner Zeitschrift eine Rezension schreiben wollte. Ich setzte mich zusammen mit Rittwagen an einen Tisch. Ich bekam Zigaretten angeboten, auch Weinbrand, ein Gläschen, ein zweites. Nach dem dritten Gläschen dieses Cognacs, oder um einmal hier den Terminus aus dem Jargon des Staatssicherheitsdienstes zu zitieren, nach diesem Knockout-Cocktail, befielen mich Übelkeit, Schwäche, Benommenheit. Es bildete sich auch kalter Schweiß auf meiner Stirn. Ich meinte, mich erbrechen zu müssen. Ich suchte eine Toilette auf, wusch mich, als der Brechreiz nachließ, kalt ab und kehrte danach wieder in das Zimmer zu meinen fatalen Gastgebern zurück. Und nachdem ich mich hier wieder in einen Sessel hatte zurücksinken lassen, verlor ich innerhalb weniger Sekunden meine Besinnung. Bewusstlos wurde ich ungefähr gegen 16.15 Uhr und gegen 23 Uhr muss ich wieder zu mir gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich bereits in dem zentralen Untersuchungsgefängnis des Staatssicherheitsdienstes in Berlin-Hohenschönhausen.
Fricke wurde dann wegen Kriegshetze und Spionage zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Rückblickend scheint es so, als habe anschließend die Forscher-Community das Thema Repression und Staatssicherheit stillschweigend an Fricke delegiert. War er einfach mutiger als seine Kollegen? Hatte er mehr Freiräume durch diesen Doppelbezug Wissenschaft-Journalismus? Oder sind die eigenen biografischen Erfahrungen für ihn bei der Themenwahl Stasi ausschlaggebend gewesen?
Ich würde das Problem gerne von der Seite der Mehrzahl der Forscher aufrollen. Ich habe in mehreren Gesprächen mit anderen DDR-Forschern, die vor 1989 das Feld geprägt haben, immer wieder herausgehört, dass es eine Distanz zu dem Thema schon alleine deswegen gab, weil es eben jemanden gab, der alles über das Thema wusste. Es gab also so etwas wie eine große Distanz, weil es eben auch nie und nimmer karriereförderlich gewesen wäre, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch das muss man nicht zum Entschuldigen dieser Situation, aber eben um zu erklären, warum es dazu kam, dass ein so wichtiges Thema, das dann nach 1990 zu einem der bevorzugten Forschungsthemen geworden ist, an einen einzigen Forscher delegiert wurde.
Herr Hüttmann, wir haben jetzt recht detailliert über die Entwicklung der DDR-Forschung als eigenständiger Forschungsbereich gesprochen. Was dann natürlich zum Schluss unserer vierteiligen Sendereihe noch interessiert. Wieso waren die DDR-Forscher in Westdeutschland, aber das gilt ja vermutlich auch international, wieso waren die so wenig in der Lage, den Zusammenbruch des Ostblocks und das Ende der DDR vorauszusehen?
Es konnte sich niemand vorstellen, dass Menschen mit friedlichen Mitteln in der Lage sind, eine Diktatur zu stürzen. Das war einfach vorher im Bereich der Illusionen, im Bereich der Utopien angesiedelt. Das gilt übrigens für die ganze Welt, denn es gab weltweit niemanden, der diesen Zusammenbruch, diese friedliche Revolution und Selbstdemokratisierung in der DDR vorhergesehen hat. Das mag auch übrigens zusammenhängen mit den Nachwirkungen der Erfahrung von 1953, 56 oder auch dem sowjetischen Einmarsch in Prag 1968. Das heißt, die Erfahrung, dass immer wenn es brenzlig wird fürs SED-Regime, dass dann die sowjetische Schutzmacht in Anführungsstrichen dem Spuk sozusagen ein Ende bereitet, aber eben diese sowjetische Schutzmacht gab es im Jahr 1989 nicht mehr. Gorbatschow hatte durch Perestroika und Glasnost eine Entwicklung in Gang gesetzt, die auch beinhaltete, dass sozusagen die SED selber mit ihren eigenen Problemen fertig werden mussten. Und diese Entwicklung hat einfach komplett alle überrascht. Das war, kann man sagen, wirklich ein Prognosedebakel par excellence. Das hat niemand vorhergesehen.
Was würden Sie abschließend sagen? Kann die Geschichte der westdeutschen DDR-Forschung als eine Erfolgsgeschichte der Verwissenschaftlichung gelesen werden, die über ihre Politiknähe in Zeiten des Kalten Krieges oder besser vielleicht über ihre politische Indienstnahme triumphiert hat? Oder spricht das zuletzt jetzt angesprochene Prognosedebakel doch eher für ein negatives Fazit?
Also man kann sprechen von einer Erfolgsgeschichte, die nicht nur eine Erfolgsgeschichte war. Also es gab einerseits eindeutig einen Weg der Verwissenschaftlichung in der DDR-Forschung, eine kleine, feine Forscher-Community, kann man sagen, die sich etabliert hatte, aber die dann ihren großen Forschungsboom erst in den 90er Jahren erlebte mit den Archivöffnungen und der Tatsache, dass hier vollkommen neue Erkenntnisse möglich schienen, zum Teil auch möglich wurden. Was das Prognosedebakel angeht, würde ich eine politische Antwort bevorzugen. Und meine politische Antwort lautet, das Prognosedebakel war nicht negativ, sondern ein Glücksfall der Geschichte Nachkriegsdeutschlands. Es war deshalb ein Glücksfall, weil das Unvermögen in Ost und West, sich eine solche Revolution in der DDR und eine Überwindung der SED-Herrschaft vorzustellen, eigentlich die elementarste Voraussetzung für das Gelingen dieser Revolution schlechthin war. Denn stellen wir uns einmal vor, wenn die Staatssicherheit die kleine DDR-Opposition im Jahr 1989 infiltriert hätte und diese Opposition offen oder im Geheimen das Ziel verfolgt hätte, die SED-Diktatur zu stürzen, na dann muss ich wirklich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob dann SED und MFS nicht doch zu einer gewalttätigen Lösung gegriffen hätten. Und die Tatsache, dass auch die SED nicht damit gerechnet hat, dass es zum Untergang der DDR kommt, war ein großes Glück und hat viele, viele friedlich demonstrierende Menschen in der DDR wahrscheinlich geschützt, die mit ihrer Zivilcourage mitgeholfen haben, das System zu stürzen.